Ja, danke, Mike, dass du mir hilfst, dass ich vorne sicher stehen kann. Man kann sich ja immer so ein bisschen dahinter verstecken. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier vor Ort seid, aber auch im Livestream. Das ist schön, dass du eingeschaltet hast zu dem Thema Hauptsache sicher. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, noch einmal zu beten, weil ich glaube, dass dieses Thema heute nochmal irgendwie ganz besonders ist und wir Dinge ansprechen werden, die vielleicht ja unsere Sicherheit im Innersten angehen. Und ich möchte einfach mit uns beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass du ein lebendiger Gott bist und dass du hier bist. Du bist kein Gott, der ferne ist, sondern der uns Menschen begegnen möchte. Und ich bitte dich, dass du heute Abend unsere Herzen öffnest, dass wir erkennen und verstehen, was du mit uns vorhast und was es bedeutet, mit dir zu leben, was die Sicherheit in unserem Leben ja auch bedeutet für unser geistliches Leben und für unsere Ewigkeit. Amen. Hauptsache sicher. Und Mike hat es schon angesprochen, Sicherheit ist etwas, was uns wirklich in unserem ganzen Alltag begleitet. Ob es tatsächlich ist, dass wir hier sitzen oder wenn wir mit dem Flugzeug unterwegs sind, wir die Sicherheitsvorkehrungen jedes Mal hören, ja, wenn irgendwas passiert, die Sauerstoffmasken und die fallen da runter und dann in welcher Reihenfolge wir das aufziehen. Ich war mal surfen am Meer und dann gab es auch so Flaggen, die dann so verschiedene Farben hatten zur Sicherheit, dass Menschen ja nicht bei einer gewissen Grad oder Höhe an Wellen nicht ins Wasser gehen. Zur Sicherheit des Menschen. Und so gibt es unterschiedliche Bereiche, in denen wir Menschen nach Sicherheit streben. Und ich würde schon sagen, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das steckt in jedem von uns, in mir und in dir. Und das ist total gut. Ja, wir sehen das in der großen Sicherheit, sage ich mal. Es gibt so unterschiedliche Rubriken. Ich habe versucht, die mal zu kategorisieren. Vielleicht gibt es mehr und vielleicht habe ich auch Sachen vergessen. Aber es gibt beispielsweise die nationale Sicherheit, ja, wo wir uns darüber Gedanken machen, ja, dass unser Land, also unser deutsches Land sicher bleibt, und dazu haben wir Abwehrsysteme, ja, wir haben sogar Raketenabwehrsysteme, die dann in die Luft gehen können, und wir merken, wir schützen uns vor gewissen Gefahren in dieser Welt. Wir schützen uns vielleicht, ja, wir könnten sagen, vor bösen Menschen, und dazu investieren wir Millionen oder Milliarden von Euros, um die Sicherheit in diesem Land zu erhalten. Und wir wissen, ja, dass die Sicherheit wirklich ein ganz, ganz hohes Gut ist. Ja, wenn wir allein nur, ja, die etwas Älteren in meiner Generation, die wissen das noch vom World Trade Center und da drüber. Die Jüngeren, ich weiß nicht, ob die das noch wissen. Aber wo dann die zwei Flugzeuge, in die beiden Türme gestürzt sind, das hat die ganze Welt erschüttert. Und das hat die nationale Sicherheit in den Ländern, gerade auf der Luftebene, noch viel, viel stärker gemacht. Wir schauen gerade nach Afghanistan. Wir sehen, wie dann die ganzen Nationen ausgereist sind, ihre Truppen zurückgezogen haben und wie ein ganzes Land in Chaos stürzt und die nationale Sicherheit, sage ich mal, eingebrochen ist. Aber nicht nur die nationale Sicherheit ist etwas, was uns bewegt, wie auch die materielle Sicherheit, ja, oder die finanzielle Sicherheit, wie Mike sie genannt hat. Ja, das beginnt ja damit, dass wir alleine schon unsere Türen abschließen, ja, dass wir Angst haben vor den Dingen, die wir uns angehäuft haben in dieser Welt, und wir schließen unsere Türen zu Hause ab, oder wir haben eine Versicherung für unser Auto oder für unser Gebäude oder ähnliches, um sicherzustellen, dass wenn irgendetwas passiert, ja, wir auch die finanziellen Mittel bekommen, um es wiederherzustellen und so, dass wir sicher sind in den Dingen. Ja, auch in der Lebensversicherung, ja, wir treffen sogar Vorsorge für unser Leben, dass wir sagen, okay, falls ich mal sterben sollte, dass meine Nachkommen oder meine Frau oder mein Mann ja auch da finanziell abgesichert ist. Wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft. Wir sichern uns ab. Aber es gibt auch eine innere Sicherheit, so habe ich sie einfach mal beschrieben, die auch jeder von uns hat. So eine innere Sicherheit, wo wir uns vielleicht schützen vor Menschen, die uns beleidigen. Ja, die nicht positiv zu uns stehen. Und das ist irgendwie so eine Haltung, niemand darf mich verletzen. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar und so schützen wir uns auch. Und das ist auch gut, weil wir unsere Seele schützen vor Verletzungen von Menschen. Also Gefühle, beispielsweise, wenn wir in einen Raum kommen mit Menschen, die wir nicht kennen, ja, auf einmal verspüren wir eine Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll oder ähnliches. Und auf einmal wird man unruhig und man ist nicht sicher in sich selbst, irgendwie so eine innere Sicherheit. Und man geht vielleicht in Distanz, man grenzt sich ab, man schützt sich, ja, vor Menschen. Und in all diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, wird uns eigentlich deutlich, warum investieren wir in Sicherheit oder in Versicherungen oder warum schließen wir unsere Türen zu, warum machen wir Abwehrsysteme? Und ich musste feststellen, eigentlich zum Schutz vor Menschen, zum Schutz vor meinem Nächsten, hauptsächlich, ja, manche Dinge nicht. Manche sind auch von Naturkatastrophen, ja, dass man sich auch davor schützt, aber irgendwie die Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit zeigt, dass wir uns ja im Endeffekt vor uns selbst schützen, vor der Menschheit schützen und dass der Mensch im Endeffekt gar nicht gut ist. Dass Bosheit in dieser Welt existiert, dass Hass existiert, dass wir das Bedürfnis nach Sicherheit haben, dass wir unsere Tür jeden Tag abschließen, zeigt eigentlich, dass wir dem Menschen misstrauen und dass wir wissen, was im Menschen alles steckt und wozu er alles fähig ist. Aber ich möchte mit euch gar nicht so großartig über diese Bedürfnisse reden, sondern ich möchte auch über ein Bedürfnis oder eine Sicherheit reden, worüber wir jeden Abend eigentlich schon geredet haben. Auf der einen Seite dieses menschliche Bedürfnis, nachhaltig zu sein oder das menschliche Bedürfnis, nach Gesundheit zu streben oder heute nach Sicherheit, aber auf der anderen Seite die göttliche Perspektive einzunehmen, was vielleicht auch Gott über Sicherheit redet und wie Gott dem Menschen auf Sicherheit hinweist. Und ich möchte mit euch einen Text lesen und ich muss euch schon vorwarnen, dieser Text ist nicht ganz angenehm, weil er über eine Sicherheit spricht, die wir Menschen heute ausblenden. Ja, wo selbst Theologen heute sagen, so etwas gibt es nicht. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 12, ab Vers 1. Und hier geht es wieder darum, dass Jesus unterwegs ist. Und wieder finden wir auch eine Gruppierung, davon habe ich schon in den letzten Tagen gesprochen, von den Pharisäern, diesen religiösen Menschen, ja, die ganz genau wussten, was gut und was schlecht ist und den Menschen vorgegeben haben, wie sie zu leben haben und dabei selber teilweise gar nicht gelebt haben, was das Gesetz gefordert hat. Und es war wieder so ein Tag, wo Jesus sich mit Tausenden von Menschen versammelt hat, ja. Und ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 1. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge und 2 Groschen, und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.
Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Soweit einmal das Wort Gottes. Wir lesen hier von einem Text und ich muss sagen, das ist für mich einer der heftigsten Aussagen, die Jesus hier im Neuen Testament tätigt. Er spricht hier von einer Gruppierung, die anfängt, Menschen ja auch zu knechten, und von Menschen, die Furcht haben vor anderen Menschen, die Angst haben, was Menschen sagen könnten. Und wir haben ja auch in den letzten Tagen von den Pharisäern gehört, die auch kamen und die Ehebrecherin steinigen wollten. Also die hatten auch eine gewisse Macht und im Gesetz der Juden sozusagen Menschen auch umzubringen und hinzurichten. Und die Jünger, mit denen Jesus sich hier gerade unterhält, zu denen sagt Jesus: Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Fürchtet nicht vor den Menschen, die nur Macht haben, euren Leib zu töten. Nun ja, wenn wir jetzt durch die Welt gehen würden und sagen, fürchtet euch nicht vor den Taliban und so, dann weiß ich nicht, also ich habe Angst vor denen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, oder wenn jetzt hier einer mit dem Messer durchlaufen würde, ich würde Angst davor haben, dass er mich trifft. Also ich finde die Aussage von Jesus schon irgendwie heftig, zu sagen, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten können und danach nichts weiter tun können. Wieder nichts weiteres. Als ob mein Leben nicht wert genug ist, dass es erhalten bleibt. Ja. Aber Jesus geht sogar weiter und er sagt Folgendes: Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Wir haben von nationaler Sicherheit gesprochen, von materieller Sicherheit, von innerer Sicherheit, und ich möchte über göttliche Sicherheit sprechen. Und in diesem Text wird deutlich, dass Gott die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden. In diesem Text wird deutlich, dass Gott nicht nur die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden, sondern Macht hat, unsere Ewigkeit zu bestimmen. Unser Leben für ewig von Gott getrennt zu verbringen. Gott hat die Macht, unser Leben zu nehmen und uns in die Hölle zu werfen. Und deswegen sagt Jesus, vor diesem Gott fürchtet euch. Und wir Menschen fürchten uns vor Gewitter. Wir fürchten uns vor einem Autounfall. Wir fürchten uns vor so vielen Dingen, dass jemand etwas klaut aus meinem Haus. Und wie viel mehr sollten wir uns vor einem Gott fürchten, der die Macht hat, unser Leben in die Hölle zu werfen. Wir brauchen einen Schutz vor Gott, weil Gott einmal den Menschen richten wird. Ja, du brauchst Sicherheit vor Gott, weil Gott ein zorniger Gott ist. Und Gott wird einmal jeden Menschen richten. Und es ist total interessant, was wir in der Bibel lesen, im Johannesevangelium beispielsweise. Ich möchte die Stelle lesen, in Johannes Kapitel 3. Das war eine Stelle, die mich auch sehr bewegt hat, und ich wusste nicht, ob ich sie recht glauben kann, dass das wirklich so in der Bibel steht, aber es steht tatsächlich da so. Da steht in Johannes Kapitel 3, ab Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerichtet werde. Ja, gerade eben haben wir doch gehört, Gott ist ein zorniger Gott und wir Menschen sollen uns vor ihm fürchten. Hier steht jetzt, dass er nicht gekommen ist, die Welt zu richten. Ja und nein. Wer an ihn glaubt, wir lesen weiter, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Und dann lesen wir weiter in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lieber Zuhörer, in diesen Versen wird deutlich, dass wir alle Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, unter dem Zorn Gottes sind. Wir brauchen gar nicht die Furcht zu haben vor dem Gericht, sondern wir stehen schon unter dem Zorn Gottes. Ja, Gott ist zornig mit uns Menschen, weil wir nicht im Willen Gottes leben. Und das ist eine heftige Aussage der Bibel und das ist ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft beziehungsweise in unseren evangelikalen Kreisen, in unseren christlichen Kreisen, ob evangelisch oder katholisch, wo wir leugnen, dass Gott ein zorniger Gott ist und dass Gott den Menschen einmal strafen wird. Ja, Gott wird den Menschen einmal bestrafen. Und jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit den toten Schädelköpfen der ungläubigen Pfarrer und Pastoren. Weil sie anderen den Weg versperren und die Wahrheiten Gottes vor ihnen verschließen und selber nicht hineingehen. Und genau das sagt Jesus hier auch den Pharisäern im Lukas-Evangelium Kapitel 12. Er sagt ihnen etwas Ähnliches. In Kapitel 11 vorher, Entschuldigung, sagt er zu ihnen, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr seid selbst nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Und wir leben in einem Deutschland, in dem der christliche Glaube verwässert wird und die Wahrheiten Gottes so zurechtgebogen werden, wie wir sie haben wollen als Menschen. Und wir sagen, ja, Gott ist ein liebender Gott und er liebt alle Menschen und alle Menschen kommen in den Himmel. Und das ist eine ganz, ganz große Lüge. Ja, Gott liebt alle Menschen, aber nicht alle Menschen kommen in den Himmel, weil wir Menschen unter dem Zorn Gottes stehen. Jeder Mensch, du und ich. Und dass wir ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, zeigt, dass wir sündige Menschen sind, weil wir einander nicht vertrauen können. Aber das ist einfach nur ein Zeichen dessen, dass wir losgelöst sind von Gott. Dass wir nicht in der Bestimmung leben, wozu Gott uns gedacht hat, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott, mit ihm ewig zu leben. Wir Menschen haben uns davon entfernt und wir stehen unter dem Zorn Gottes. Bist du sicher in der Hand Gottes oder bist du sicher unter dem Zorn Gottes? Diese Frage möchte ich dir heute stellen. Bist du sicher in der Hand Gottes oder bist du sicher unter dem Zorn Gottes? Diese Frage musst du dir heute Abend beantworten, weil es geht um deine Sicherheit. Es geht um deine ewige Sicherheit. Und Jesus redet hier mit seinen Jüngern, die ihm nachfolgen, die erkannt haben, dass er der Messias ist, dass er der Christus ist. Und er sagt ihnen, wenn ihr gut zugehört habt, in diesem Text, ich sage euch aber, im Vers 7, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht. Also den Jüngern, die zu Jesus gehören, den sagt er, fürchtet euch auch nicht davor, denn ihr seid mehr wert als alle vielen Sperlinge. Er gibt sozusagen seinen Jüngern diese Zuversicht. Er sagt, fürchtet euch vor dem lebendigen Gott, ja. Aber wenn ihr zu Jesus gehört, fürchtet euch nicht, weil ihr gehört in seine Hand. Er hält euch. Und deswegen gibt es im christlichen Glauben nur zwei Rubriken von Menschen. Die einen, die an Jesus Christus glauben und die einen, die nicht an Jesus Christus glauben. Die einen, die unter dem Zorn Gottes sind und die anderen, die unter dem Schutz der Hand Gottes sind. Es gibt nur diese beiden Menschen und wir brauchen einen Schutz vor dem Zorn Gottes, weil kein Mensch von uns gut ist, dass er vor dem Zorn Gottes bestehen könnte. Aber ich will nicht nur darüber reden, dass Gott ein zorniger Gott ist und dass Gott ein gerechter Gott ist. Ja, aber davon redet die Bibel und deswegen will ich es erwähnen, weil es viel zu selten in unseren Kirchen ausgesprochen wird. Es tut mir wirklich weh und ich mache es wirklich mit Schmerzen, das so klar und deutlich zu sagen. Aber bitte, lieber Mensch, habe kein falsches Bild von Gott. Gott ist natürlich auch ein liebender Gott, aber Gott ist ein gerechter Gott, der die Sünde bestrafen wird und da ist er ganz konsequent. Aber seine Liebe geht so weit, dass er zu uns Menschen kommt. Und genau das ist der Grund, warum Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Wenn du dich gefragt hast, warum ist Jesus auf die Erde gekommen, warum ist er überhaupt Mensch geworden, dann ist das genau der Grund. Weil Gott ein zorniger Gott ist. Und weil Gott einmal strafen wird und richten wird. Aber weil Gott auch ein liebender Gott ist. Und weil Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, weil er uns Menschen gesehen hat, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen. Und wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Und wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Und wir brauchen die Sicherstellung Gottes in unserem Leben. Aber das geht nicht durch unsere Kraft. Das kannst du dir nicht erkaufen. Da kannst du keine Versicherung abschließen. Das kannst du nicht bezahlen, weil unsere Schuld vor Gott so groß ist. Aber Jesus kam auf diese Erde und er lebte ein Leben vollkommen ohne Sünde. Er war gerecht. Ja, die Person Jesu hat tatsächlich existiert. Ja, Jesus Christus war auf dieser Erde. Ja, Jesus Christus hat hier gelebt. Ja, Jesus Christus ist den Menschen in Liebe begegnet und er hat sie auch geheilt. Das haben wir letztens gehört. Dass er auch Menschen körperlich gesund gemacht hat. Aber es war so immer sein größtes Ziel, dass wir Menschen in der Beziehung zu Gott geheilt werden. Und dass wir da sicher sind. Und deswegen kam Jesus. Aber wir Menschen haben ihn verachtet. Und wir Menschen haben ihn gekreuzigt. Und wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Er, der von keiner Sünde wusste. Er, der vollkommen gerecht war. Er, der vollkommen auf dieser Erde war und den Menschen nur Liebe gezeigt hat. Ihn haben wir verachtet. Und er ging ans Kreuz und er starb da für mich und für dich. Für meine Sünde und für deine Sünde. Ja, für die Sünde der ganzen Menschheit. Und die Menschen haben ihn verspottet, die haben ihn ausgelacht und die haben ihn verachtet. Und die riefen zu ihm am Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter von dieser Erde, vom Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter vom Kreuz und zeig doch deine Macht. Ja, Jesus hat sich hilflos und in Unsicherheit begeben für dich und für mich. Wäre Jesus vom Kreuz heruntergekommen, dann hätten du und ich keine Vergebung unserer Sünden. Denn in dem Moment, als Jesus am Kreuz war, hat er den Zorn Gottes auf sich genommen. Es heißt, er wurde zur Sünde gemacht. Und als er da hing, waren nicht das Schlimmste die körperlichen Schmerzen. Das war nicht das Schlimmste für Jesus. Sondern dieser eine Augenblick, wo er von seinem Vater getrennt war und wo er den Zorn Gottes auf ihn aufgeladen hat. Das war das Schlimmste für Jesus. Und er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so ist es für uns Menschen das Schlimmste, von Gott verlassen zu sein. Und wir stehen unter dem Zorn Gottes. Lieber Zuhörer, ich möchte nicht hier vorne stehen als jemand, der besser ist als du. Das bin ich nicht. Und das ist keiner von uns hier. Wir sitzen alle in einem Boot, nämlich getrennt von Gott. Und wir alle sind bedürftig nach Gott. Und diese Bedürftigkeit wird nur gestillt in Jesus Christus. In dem Glauben an ihn, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und in nichts anderem. Du kannst nichts dazu beitragen. Du kannst so fromm leben, wie du willst. Aber wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann wirst du für ewig unter dem Zorn Gottes bleiben. Denn die Bibel redet von einem Himmel und von einer Hölle. Und das lesen wir in dieser Geschichte. Jesus selbst redet davon, fürchtet euch vor dem, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Und wisst ihr, was das Problem war von den Menschen, warum sie Jesus nicht angenommen haben? Ihre Selbstgerechtigkeit. Weil sie dachten, sie sind doch gute Menschen. Das war das größte Problem, warum die Menschen Jesus Christus nicht angenommen haben. Und das, ihr könnt mir das 13. Kapitel lesen. Und dann lesen wir davon Begebenheiten, wo wirklich Städte zerstört wurden, wo Menschen umkamen. Und dann stand die Frage im Raum, sind die jetzt sündiger, weil Gott sie schon, oder weil ein Gericht Gottes über diese Stadt kam, sind die Menschen denn sündiger, Jesus? Weil da schon ein Gericht passiert ist. Und Jesus antwortet in Kapitel 13, Vers 3, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und damit sagt Jesus, nein, die Menschen, die vorher gestorben sind und wo vielleicht Unglück über sie kam und ihr das als Gericht Gottes betitelt, die waren nicht schlechter als ihr. Ihr seid genauso schlecht vor Gott und ihr verdient genauso die Strafe Gottes. Aber Gott liebt euch so sehr in Jesus Christus, dass er für euch starb. Und deswegen war die Botschaft, das habe ich gestern erwähnt, von Jesus Christus, als er auf dieser Erde war, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn du sicher sein möchtest vor Gott, dann ist es der einzige Weg, dass du Buße tust und an das Evangelium glaubst. Buße zu tun bedeutet anzuerkennen, Jesus, du bist die Wahrheit. Jesus, du warst vor 2000 Jahren tatsächlich auf dieser Erde. Du hast hier gelebt als vollkommen heilig und gerecht. Und ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass ich ein Sünder bin. Und ich brauche dich und ich bitte dich, vergib mir. Ich komme jetzt zu dir. Und Jesus sagt, ich habe die Strafe für dich bezahlt. Am Kreuz von Golgatha. Ich biete dir das größte Geschenk an. Nämlich die Gnade Gottes. Komm und nimm es umsonst. Und ein Mensch, der aufrichtig so zu Jesus Christus kommt, der bekommt den Heiligen Geist. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. Ja, der Mensch bekehrt sich, er erkennt, dass er ein Sünder ist. Und Gott beschenkt ihn mit seinem Geist und er bekommt ein neues Leben. Das ist das, wovon Gundolf vorhin geredet hat. Dass er ein Kind Gottes wurde. Ja, nicht alle sind Kinder Gottes. Ja, wir sind Geschöpfe Gottes und wir sind von Gott geliebt. Aber Kind Gottes wirst du, indem du Buße tust, indem du dich bekehrst und glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Und Gundolf hat es erlebt und er hat es heute bezeugt. Vor einigen Tagen hat es eine junge Dame getan. Sie kam an einem Abend und hat ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Sie hat gesagt, ja, ich glaube, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und dass er lebendig ist. Und jeder, der glaubt, das haben wir vorhin im Johannesevangelium gelesen. Jeder, der glaubt, der hat das ewige Leben. So sagt es Jesus. Jeder, der glaubt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Meine Frage an dich ist, stehst du unter dem Zorn Gottes? Oder stehst du in der sicheren Hand Gottes? An einer anderen Stelle heißt es, schrecklich ist es, in die lebendigen Hände Gottes zu fallen. Schrecklich ist es. Wenn du dich in diesem Leben so sehr um deine Sicherheit kümmerst, warum kümmerst du dich nicht um die Sicherheit vor Gott? Warum? Wir alle werden einmal vor Gott stehen, du und ich. Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben, die du dir stellen musst. Bin ich sicher vor Gott? Habe ich die Sicherheit Gottes in Jesus Christus? Und ich frage dich heute ganz persönlich, hast du es? Wenn du heute stirbst, weißt du, dass du bei Gott bist? Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, in die sichere Hand Gottes zu kommen. Nicht unter dem Zorn Gottes zu bleiben, sondern Vergebung in Jesus Christus zu erleben. Die Güte Gottes und die Gnade Gottes in deinem Leben zu erleben. Aber das kann ich dir nicht aufdrücken und ich kann dich nicht dazu zwingen. Es ist deine Entscheidung. Aber ich werde es dir heute wieder anbieten. Dir einfach dabei zu helfen, zu Jesus zu kommen. Ich werde gleich hier nach hinten gehen. Ja, und ich werde da hinten mich hinstellen und ich werde auf dich warten. Wenn du merkst, Gott hat heute zu deinem Herzen geredet und du weißt nicht, ob du sicher bist in Gott, dann bitte ich dich, komm zu Jesus Christus. Lass dich versöhnen. Erlebe diese Freude und diese Gnade und ich sage dir, das ist etwas Köstliches. Jesus Christus erleben zu dürfen. Es gibt dir so viel in diesem Leben, aber nicht nur in diesem Leben, sondern ewige Sicherheit. Zu wissen, ich komme zu Gott in den Himmel und ich bin nicht ewig verloren. Friede und Freude. Sei nicht so wie der reiche Kornbauer, der auch im Lukas-Evangelium, ich glaube sogar im Kapitel 14 dann erwähnt wird, also in demselben Kontext, ihr könnt mal die Bibelstellen lesen, der dann angefangen hat, in diesem Leben sich Scheunen zu bauen. Ja, er wollte sich für seine Zukunft sorgen. Er wollte sicher sein für seine Zukunft, hier auf dieser Erde. Und Jesus begegnet ihm und sagt, du Narr, du Dummkopf, sorg dich doch nicht hier mit deinem Geld und mit deinen Scheunen für deine Zukunft. Heute Nacht wirst du sterben. Und wem wird das alles gehören? Jesus macht damit deutlich, sorge dich um deine Seele. Sie ist viel wichtiger als dein körperliches und physisches Leben hier. Ich möchte dich bitten an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Jesus Christus kam und er hat seine Macht nicht demonstriert, sondern er hat sich in die Unsicherheit begeben, getrennt zu sein von seinem Vater, damit du die Sicherheit erleben kannst, wieder in Beziehung mit Gott zu kommen. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn Jesus dir heute begegnet ist und du merkst es vielleicht in deinem Herzen, du merkst, du hast keinen Frieden mit Gott. Ich biete dir es an, gemeinsam mit dir zu beten. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Ja, die Musiker können schon an die Instrumente gehen. Ich biete dir göttliche Sicherheit in Jesus Christus. Aber es ist deine Entscheidung, ob du das möchtest, unter die zornige Hand Gottes zu kommen oder unter die Sicherheit Gottes. Während des Liedes, wir werden dazu dann aufstehen, wenn wir singen, gehe ich nach da hinten. Jesus ruft dich, er bietet dir seine Liebe und seine Vergebung an. Wenn du dich um diese Sicherheit auf dieser Erde kümmerst, kümmere dich doch um deine ewige Sicherheit. Kümmere dich doch um deine Sicherheit vor Gott. Gott segne dich im Nachdenken. Wir singen gemeinsam das Lied. Lasst uns dazu aufstehen, wenn möglich.